Hi, ich bin Pascal. Herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast. Ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Ja, moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Für alle von euch, die das jetzt nur hören und nicht gucken bei YouTube, ist das jetzt nicht ganz so wichtig. Aber falls ihr gucken solltet bei YouTube und euch wundern solltet, ich feuerrote Augen oder kleine Augen haben sollte. Ich habe letzte Nacht, ich glaube tatsächlich, 1 oder 2 Stunden geschlafen. Ich weiß, ich wollte es nur einmal kurz vorweg sagen. Ich weiß nicht, Finn, kannst du einmal gucken? Habe ich rote Augen oder...
Ach, das geht. Das geht. Bei einer Stunde sehe ich schlimmer aus.
Okay. Ja, ich hatte gerade so ein bisschen die Sorge, wenn ich hier neben einem ehemaligen Leistungssportler liege, dass ich aussehe wie 5 Jahre Frankfurter Bahnhofsviertel und du hier gut durchtrainiert.
Nee, auch nicht mehr. Nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei.
Meine Damen und Herren, Finn Bartels ist zu Gast im Podcast. Ich freue mich riesig, vor allem in Norddeutschland, ja, eine absolute Fußballlegende. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich, hier zu liegen.
Ja, also mit Kameras und Mikrofonen kennst du dich als ehemaliger Bundesliga-Fußballer ja gut aus, aber im Liegen wahrscheinlich, lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, hast du wahrscheinlich auch noch keine Gespräche.
Nee, in der Position hatte ich tatsächlich noch kein Interview. Das ist auch eher die Position, hatte ich ja eben schon mal vorher kurz angerissen, wo ich dann weniger quatsche und mehr Augen zumache, aber ja. Ich versuche mal wach zu bleiben.
Ja, das ist gut. Wir sind ja hier nicht live, also falls du einpennst, drücke ich kurz auf Pause und dann können wir weitermachen. Ja, also allen Fußballfans in Deutschland da draußen brauche ich Finn Bartels nicht vorzustellen. Ihr wisst, wer Finn ist. Für alle, die mit Fußball überhaupt nichts anfangen können, trotzdem vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Also Finn hat weit über 400 Bundesligaspiele gemacht, ist aber die ganze Zeit im Norden geblieben. Also du hast gespielt für Hansa Rostock, für Holstein Kiel, für St. Pauli, für Werder Bremen vor allem und hast vor 2 Jahren, jetzt glaube ich gut 2 Jahren, deine Karriere beendet, ne?
Genau, knapp über 2, ja.
Genau, bei Holstein. Spielst aber trotzdem noch weiter und zwar bei deinem Jugendverein, bei der Spielvereinigung Eidertal-Molfsee in der 2. Mannschaft auch noch.
Ja.
Wo ich so gedacht habe, das ist ja was, also da schnalzt ja jeder Fußballromantiker mit der Zunge. Also brauchst du das doch noch ein bisschen, das Kicken?
Ja, auf jeden Fall. Aber es macht halt sehr, sehr viel Laune mit guten Kumpels. Da einmal die Woche mittwochs treffen wir uns. Für die Verbandsliga eigentlich schon fast zu wenig, aber mehr wollen wir nicht. Und dann am Freitagabend auf die Heimspiele. Und das Wichtigste natürlich immer danach noch ein paar blödsinnige, witzige Gespräche und ein Bierchen.
Ja, herrlich. Ja, wie gesagt, das ist halt Fußballromantik pur, ne? Wobei auf der anderen Seite, du sagst gerade nur einmal die Woche Training für Verbandsliga eigentlich zu wenig. Aber ihr seid jetzt, also nicht alle Jahre mit dir zusammen, aber ich glaube 4-mal nacheinander aufgestiegen, ne?
Ja, 4 Aufstiege hintereinander. Ich habe 2 davon mitgemacht. Ja. Und dieses Jahr stoßen wir so ein bisschen an unsere Grenzen. Aber es macht weiterhin Laune. Ja, und das Team und die Gespräche und der Quatsch danach, das macht am meisten Spaß. Aber auf dem Platz ist man schon noch ehrgeizig und da ist es im Moment der ein oder andere Punkt zu wenig.
Ja, ich glaube, ihr seid 8. oder 9. glaube ich, in der Tabelle. Ne? Verbandsliga ist das, glaube ich. Ja, aber es ist natürlich trotzdem einfach. Also Bratwurst, Bude und Bier ist natürlich einfach das, wo bei uns auch in Deutschland ja das Herz des Fußballs schlägt, um es mal so zu sagen einfach. Ne?
Genau, also wenn unser Coach da ist, sorgt er immer dafür, dass die Bude aufgemacht wird, dass auch jeder Zuschauer auf seine Kosten kommt.
Ja. Ja, übrigens kann ich euch auch sehr ans Herz legen, falls ihr mal gucken wollt, wie es da aussieht. Die Kolleginnen und Kollegen vom NDR haben vor einiger Zeit eine richtig tolle Doku gemacht über dich, über Finn, über Anja Mittag, glaube ich, ist mit dabei und Erik Durm, wenn ich mich nicht irre. Also 3 Profifußballer, ehemalige Fußballer und Fußballerinnen, die trotzdem jetzt noch weiterkicken, einfach für die Liebe zum Spiel sozusagen. Gibt's bei YouTube, kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Ich habe so gedacht,
du gehörst ja auch zu den Leuten, ich weiß nicht, wie gut du mit Komplimenten umgehen kannst, aber du bist ja einer der bodenständigsten Fußballer, die man sich überhaupt irgendwie vorstellen kann, finde ich. Und bei wie vielen Leuten hört man das, dass sie nach der Karriere sagen, ah, hier rieche noch ein bisschen Saudi-Geld sozusagen, man könnte ja auch irgendwo noch woanders hingehen. Das war bei dir nie so, ne? Also du hast die Ostseeluft immer bevorzugt.
Ja, mich hat aber auch keiner angerufen aus Saudi-Arabien.
Ach so. Okay. Nein. Kein Scheich den Hörer in die Hand genommen.
Nein, also das nicht. Aber auch sonst, bin ich schon einer, der sehr gerne sehr nah bei Familie, Freunden ist. Meine Frau hat am Ende der Karriere immer mal gesagt, so lass uns das doch nochmal machen. Aber gerade dann, als die Kinder auch ein bisschen älter wurden, in die Schule kamen und so, da war es für mich eigentlich gar keine Frage mehr. Erstmal selber hatte ich irgendwie nie diesen Riesendrang, aber auch dann den Kinder irgendwie wo rauszuziehen für vielleicht ein Jahr nochmal Abenteuer und dann doch wieder zurück. Und das haben sie oft genug jetzt schon durch kleinere Wechsel in Norddeutschland mitgemacht so ein bisschen. Und jetzt war die Zeit, dass man dann nicht nochmal irgendwas Wildes macht, nur weil man Lust hatte. Ich glaube, Abenteuer kann man auf privaten Reisen noch genug haben und im Fußball bin ich so ganz glücklich geworden.
Ja, das ist schön. Ja, das meine ich mit bodenständig. Ne? So vor allem, das finde ich ganz, ganz großartig. Und ich bin natürlich jetzt auch einfach mal aus egoistischen Gründen ganz froh, dass es dich nicht ins Ausland getrieben hat, weil sonst könntest du ja jetzt hier nicht im Podcast-Bett liegen.
Ja, dann vielleicht woanders. Das gibt ja mittlerweile auch Möglichkeiten.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, aber wie gesagt, ich finde es toll, dass du sofort zugesagt hast und das Projekt unterstützen möchtest. Auch du bist ja selber sozial auch sehr engagiert bei den Förderlütten. Da können wir gleich auch nochmal drüber quatschen. Aber hast du denn vorher schon mal irgendwelche Berührungspunkte zu MECFS oder Kopfgelenksinstabilitäten gehabt?
In der Form noch nicht. Also als wir jetzt in Kontakt getreten sind, war das für mich tatsächlich auch so ein Punkt oder Neuland. Und gerade die Zahlen, die du mir dann genannt hast, da bin ich fast hinten umgefallen, weil man so überlegt, ist es für mich erstmal völliges Neuland, beeindruckend. Und im negativen Sinne, wie viele doch davon betroffen sind und dass man doch so wenig als Mensch wie ich darüber weiß.
Naja, wie die meisten Menschen. Ne? Also ich versuche ja auch allen, die sich hier hinlegen und dann sagen, Mensch, irgendwie kann das doch nicht sein, dass ich das noch nicht wusste. Also ich versuch auch dir jetzt dann einfach dieses so ein bisschen blöde Gefühl vielleicht zu nehmen, weil mir ging es ja vorher auch so und den meisten anderen Menschen auch. Also es tut sich zwar gerade eine ganze Menge, das ist gut in den Medien, aber es ist natürlich gut, wenn wir da für die Themen noch ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Und unter anderem, das erwähne ich auch immer wieder gerne, hat sich ja dein Ex-Verein Werder Bremen da sehr engagiert. Die haben vor ein paar Monaten zum Ende der letzten Saison eine große Spieltagsaktion zur MECFS gehabt mit Infoständen, mit Arne Zeigler, der vor dem Spiel ein Interview geführt hat, mit einem Video, was über die Video-Wall geflimmert ist. Und an dieser Stelle deswegen mal ganz, ganz liebe Grüße an die Jungs und Mädels von Empty Stands. Die werden sich freuen, dich hier auch zu sehen. Das ist ein Zusammenschluss von Fußballfans aus ganz Deutschland, die alle an MECFS leiden. Also Empty Stands, leere Ränge, weil sie halt nicht mehr ins Stadion können. Und die organisieren sich quasi im Hintergrund und die organisieren diese Spieltagsaktion für die Fußball-Bundesligisten. Da haben auch die Frauenmannschaften schon mitgemacht, vom FC Bayern zum Beispiel und andere große, Kaiserslautern, Wolfsburg. Also falls ihr das hier sehen oder hören solltet, ganz liebe Grüße auch an euch. Wie ist das für einen ehemaligen Leistungssportler, wenn du dir vorstellst, du müsstest mit so einer Erkrankung jetzt hier 24 Stunden liegen?
Die Dinge sind mir tatsächlich durch den Kopf gegangen und es ist irgendwie so, so, so weit weg, dass man sich das, also es ist außerhalb so der Vorstellungskraft, jetzt tatsächlich im schlimmsten Fall nur noch bettlägerig zu sein und jede Anstrengung irgendwie mit einem Gefühl, als hättest du gerade 90 Minuten gespielt, so zu durchleben, um dich dann erstmal wieder auszuruhen und hinzulegen. Also es ist einfach sehr, sehr schwer vorstellbar und deswegen umso wichtiger, dass man, glaube ich, darüber spricht. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie ich damit umgehen würde, überhaupt könnte.
Ja. Und das ist ja auch gut so. Also ich gönne dir das ja von Herzen, dass es dir gut geht und jedem Menschen, der gesund ist. Und ja aber auch, das ist die eine Ebene, sich das persönlich nicht vorstellen zu können. Und das andere ist halt, du bist dreifacher Papa. Ne, wenn man sich vorstellt, dass es eins der eigenen Kinder vielleicht betrifft. Wir haben ja fast 100.000 Kinder jetzt in Deutschland, die von MECFS betroffen sind. Ich habe ja eine kleine Tochter. Also bei mir ist es so, mir zerreißt das Herz, diese Vorstellung. Also ich finde es bei jungen Menschen, bei Erwachsenen immer schon schlimm, bei solchen Erkrankungen, aber bei Kindern finde ich es immer noch mal 10-mal schlimmer.
Genau, also wenn man, da kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich dran denke, mit 3 Kindern jetzt, dass da ein Kind dann ja davon betroffen wäre und eigentlich all das, was ja eine Kindheit ausmacht, nicht möglich wäre, nicht machbar wäre, rumtoben, rumrennen, Spaß haben, Freude versprühen. All der Kram, mit der schöne Kram hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber den man als Kind so erlebt, mit seinen Freunden erlebt und teilt, dass der nicht möglich wäre, das stelle ich mir wirklich auch sehr, 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 sehr hart vor. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch insgesamt so ein Problem, glaube ich, und was man sich selbst ja auch immer wieder merkt, dass man erst die Dinge immer wieder wertschätzt, sobald man mit so harten Schicksalsschlägen in Berührung kommt.
Ja.
Dass man, ich jetzt hier rausgehe und erstmal zu Hause bin und denke, man lass das Zimmer doch aussehen, wie es jetzt ist und lass uns einfach eine schöne Zeit haben und es genießen, dass wir hier zusammen sind. Und morgen früh hast du dann wieder, will die eine nicht aufstehen und dann hast du wieder ein Riesenthema und denkst, was ist das hier eigentlich für ein Scheiß, ey, zu Hause? So, ja, das ist ja leider so. Das geht ja so schnell dann wieder, dass der Alltag einen einfach wieder einfängt und man nicht das zu schätzen weiß, was man hat. Ja. Und das ist irgendwie manchmal schade, dass man dann immer solche Gespräche wie heute dann vielleicht braucht, um es wieder mehr für einen kurzen Moment wertzuschätzen.
Ja. Aber wie gesagt, das ist ja auf der anderen Seite, das ist ja auch normal, einfach, dass das passiert. Und Normalität ist ja irgendwie eigentlich fast das Schönste, was einem dann in solchen Momenten irgendwie passieren kann. Deswegen ist das doch gut. Wie gesagt, ich freue mich umso mehr. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich betone es trotzdem nochmal gerne, dass du hier im Bett liegst und ich dir das Thema mitgeben kann und du jetzt auch davon gehört hast und vielleicht ja auch ein Stück weit deine Reichweite nutzen kannst, um auf das Thema so ein bisschen aufmerksam zu machen, ohne dich jetzt festnageln zu wollen auf irgendwas. Ne? Aber du engagierst dich ja selbst auch sozial. Bei den Fördelütten, ganz, ganz toller Verein. Erzähl mal ganz kurz, was macht ihr da?
Ja, genau. Letztendlich ist das auch daraus entstanden, dass wir gesagt haben, uns geht's gut, wir sind gesund. Wir waren erstmal 3 Mitstreiter, sind jetzt insgesamt dann, um so einen Verein zu gründen, brauchst du ja dann immer ein paar mehr. Mhm. Das geht ja sonst gar nicht. Jetzt sind wir zu 10. Uns ging's, wie gesagt, gesundheitlich gut. Unsere Eltern konnten uns vieles, vieles ermöglichen, wie Urlaube, unbeschwerte Kindheit mitzuerleben. Wir haben jetzt fast alle selber Kinder, denen es bisher auch allen gut geht, denen es an nichts fehlt.
Schön.
Und das ist eben aber nicht jedem zuteil. Und deswegen ist der Ansinn unseres Vereins Fördelütten, so ein kleines Wortspiel aus Förde und für die Lütten, für die Kleinen, dass wir uns da engagieren für Kinder, für Jugendliche, für Familien, denen es nicht so gut geht, sei es aus finanzieller Benachteiligung, oder halt auch Schicksalsschlägen, gesundheitliche Beeinträchtigungen oder fehlendem, vernünftigen Umfeld zu Hause, dass wir da einfach Hilfestellung leisten oder manchmal Erlebnisse schaffen für Kinder, denen es sonst ansonsten solche Sachen gar nicht möglich wären. Oder halt auch einfach mal schnell und unbürokratisch zu helfen mit verschiedensten Dingen. Du siehst einfach diese strahlenden, dankbaren Kinderaugen oder auch Augen der Eltern. Dann ist das einfach wieder einfach immer wieder schön und da weiß man, wofür macht man das hier eigentlich alles. Und das ist einfach wunderbar, solche Momente zu erleben. Aber du hast dann auch wieder andere Momente und das erdet einen halt auch wieder, wo die Idee war, einem Jungen mit seiner Familie ein Spiel im HSV-Stadion zu ermöglichen, was ja für uns einfach nur durch dieses Netzwerk kleine, kurze Wege sind. Kriegt man das alles hin und dann kriegt man kurz vorher die Nachricht, das wird leider nichts mehr. Und das sind halt dann Momente, wo man dann auch mal schluckt und sagt, mit kleinen Dingen kann man manchmal so viel erreichen und manchen ist es dann irgendwann auch nicht mehr möglich. Und deswegen ist es ein Verein, der uns allen sehr am Herzen liegt und wo wir einfach versuchen, möglichst schnell und unbürokratisch immer zu helfen, wo Hilfe echt benötigt wird.
Ja, vor allem, ich glaube, das Unbürokratische ist das Entscheidende, dass es halt eben schnell geht, dass die Leute dann eben oft und die Menschen, vor allem auch die Kinder, dann vielleicht auch nicht mehr alle Zeit der Welt haben.
Manchmal nicht,
Auf der einen Seite ist das furchtbar tragisch und traurig, aber auf der anderen Seite hast du denen trotzdem einen Moment vor Freude und Hoffnung geschenkt, wo sie sich dann auf was freuen konnten, was ja dann in diesen Zeiten dann auch meist einfach sehr, sehr schwer ist. Ja. Es sind auch ganz großartige Projekte, die sehr unterstützenswert sind. Ich habe vor ein paar Jahren mal mit dem Team Doppelpass zusammengearbeitet hier in Schleswig-Holstein, die ja auch krebskranken Kindern letzte Herzenswünsche erfüllen oder sowas, was ja in ganz Deutschland die Klinik-Clowns machen oder solche Sachen. Also falls ihr da die Möglichkeit habt zu unterstützen, sei euch das echt ans Herz gelegt. Das sind ganz tolle Projekte. Oder eben dann auch bei Finn und Co. bei den Fördelütten. Wo du gerade den HSV angesprochen hast. Das ist ja quasi so der einzige große norddeutsche Verein, der dir noch fehlt. Aus Prinzip nicht oder weil nie ein Angebot da war?
irgendwann aus Prinzip nicht. Ja, okay. Ich wäre auch nie hingegangen. Dann. Ja. Nein, Quatsch. Also da kam nie was Konkretes überhaupt an Gesprächen zustande. Aber letztendlich mit der Vita, St. Pauli und dann Werder, da muss ich sagen, da hätte ich mir selber auch keinen Gefallen getan, wenn ich dann nochmal zum HSV gegangen wäre. Dafür ist das wäre es mir nicht wert gewesen, um dann bei gar keinem Verein mehr gemocht zu werden.
Und du hättest es dir selbst nicht geglaubt.
Ja, genau. Also dann, von daher, ich habe der HSV, erste Liga, wunderbar, die Derbys jetzt wieder mit Werder, St. Pauli. Das hat natürlich gefehlt und das will man dann auch haben, aber am Ende sind einem die Farben dann von St. Pauli und Werder doch deutlich lieber.
Ja, verstehe ich. Ja, ich finde das total spannend, weil ich meine, man kann ja so, ich sag mal so, wenn man selber nicht Profifußballer war oder ist, dann kann man diese Gefühle und das, was so einem im Kopf, was da so vorgeht, kann man natürlich nicht so richtig nachempfinden. Also ich meine, ich bin ja auch, gut, ich bin deswegen kein Profifußballer geworden, weil zwischendurch mal das Knie geknickt hat. Ansonsten wäre das natürlich was geworden, natürlich. Und auf der anderen Seite habe ich auch immer gedacht, boah, nee, mir wäre das auch mit Ernährung und so zu anstrengend gewesen. Wobei, nee, ich habe mal in irgendeinem Interview habe ich gesehen, dass du dir vor den Spielen auch gerne mal Mauam und Mezzomix reingelötet hast, ne?
Ja, letztendlich ist der Kopf manchmal viel wichtiger als die paar Prozent, die du durch die Ernährung vielleicht rauskriegst. Du musst dich einfach wohlfühlen, selbstbewusst auf den Platz gehen. Und wenn es dann heißt, das Ritual von der Mezzo, eine Packung Chips nachzugehen, dann ist das manchmal wichtiger als den Salat doch noch zu essen.
Ja, das Ketogen und Proteinverteilung und was es da nicht mittlerweile alles gibt irgendwie, ne?
Ja,
das sind ja so Gedanken, die kennt man ja so nicht. Okay, das ist also quasi dieses Phänomen, auch warum im DFB-Pokal dann auch mal ein Viert- oder Drittligist, einen Erstligisten raushauen kann. So, ne? Kopfsache,
genau. Für den einen, der kann alles erreichen, geht mit 120% ran. Der andere, oh, jetzt muss ich hier noch nach Düdelhausen und danach spielen wir dann wieder Champions League, dann kann sowas mal passieren, ja.
Ja, mein Heimatverein ist ja Preußen Münster, das hatten wir im Vorfeld ja schon das Thema, aber auf dem zweiten Bildungsweg bin ich ja auch Vereinsmitglied beim FC Bayern. Ich weiß nicht, ob du es vorher wusstest.
Nee.
Aber du wirst verstehen, dass ich zumindest ein paar Tage vor ein paar Jahren echt sauer auf dich war.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also waren, glaube ich, einige. War auf jeden Fall für uns ein schönes Erlebnis.
Ja. Völlig verdient.
Für die Bayern ganz ungewohnt, aber das war ja eine Sensation, die mal im Pokal rauswerfen zu können.
Ich wollte gerade sagen, also für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, gerade Finn hat mit Holstein Kiel vor ein paar Jahren die Bayern aus dem DFB-Pokal geworfen und du hast den entscheidenden Elfmeter gegen Manuel Neuer reingemacht, im Schneegestöber von Kiel.
Ja. Genau.
War es damals.
Waren viele, viele Begleitumstände, die es so ein bisschen unvergesslich lassen. Ja.
Ja. Ja, aber die Begleitumstände gelten ja für beide Mannschaften.
Ja, so, ja, definitiv.
Ne? Ja, und da habt ihr euch auf jeden Fall deutlich besser durchgebissen.
Ja, aber das war auch wieder so ein Moment: Schneegestöber, der Wind zieht durch das offene Stadion in Kiel, keine Zuschauer. Ja, also, stimmt, ich glaube, das hat alles ein bisschen mehr uns in die Karten gespielt, weil wir ja trotzdem bei 180% waren gegen die Bayern, mehr geht nicht.
Ja.
Und die Bayern hatten es ein bisschen schwerer, sich da mental voll drauf einzustellen, glaube ich.
Was sind sonst so Momente aus deiner Karriere? Mal abgesehen bestimmt von einem sehr emotionalen bei deinem Abschiedsspiel oder die letzten Spiele, aber irgendwas, was besonders hängen geblieben ist?
Ja, neben dem Bayern-Spiel gab es natürlich auch immer mal Phasen oder Situationen, so während meiner Zeit auf St. Pauli, das ist einfach dieses Miller-Tor, diese Gänsehaut-Atmosphäre bei jedem Einlaufen zum Heimspiel. Dann in Bremen mit Werder einfach hatte ich teilweise halt meine fußballerisch schönste Zeit, erfolgreichste Zeit, weil da einfach viel, viel zusammenging, einfach auch mit dem Stadion, mit der Atmosphäre zusammen. Richtig geile Phasen zwischendurch hatte. Und so gibt es eigentlich immer, egal welche Station man so ein bisschen durchgeht, immer Momente, Spiele oder auch längere Phasen, die einen in Erinnerung bleiben und die ja, die einen ja auch mit ein bisschen Stolz dann erfüllen.
Ja, glaube ich sofort. Auf jeden Fall eine tolle Karriere, die ja dann auch einfach in einem echt schönen Abschiedsspiel gemündet ist, ne, mit vielen ehemaligen Wegbegleitern, mit deiner Familie aufs Feld gegangen. Ich glaube, 10-9 ist es ausgegangen. Deine Fantasticos, glaube ich, war es, gegen eine All-Star-Mannschaft, wo dann auch Thorsten Frings, Tim Borowski und was weiß ich nicht, wer alles mitgespielt haben. Was war das für dich denn so für einen Moment, vor allem emotional, als für dich klar war, okay, das ist es jetzt. Das ist das Ende meiner Karriere.
Ja, emotional hat das alles schon ein bisschen vorher angefangen, weil Holstein Kiel ja so meine erste Station überhaupt war. Bin da in der B-Jugend dann von meinem Dorf, wo ich jetzt wieder kicke, Eidertal-Mäuse, vorher noch ein bisschen TSV Russi, aber dann zu Holstein gekommen und durfte da meine ersten Schritte im Profibereich gehen und dass dann der Kreis sich so schließen konnte, durfte, dass ich dass Holstein das ermöglicht hat, dass ich wieder hier nochmal 3 Jahre in der Heimat auf hohem Niveau Fußball spielen durfte. Das war schon mal irgendwie riesig emotional. Und dass dann auch noch mir so ein Abschiedsspiel von Holstein-Seite zuteil geworden ist, war halt auch nochmal ein Riesenmoment. Ich meine, die Entscheidung habe ich selber getroffen, dann aufzuhören, weil ich einfach das selbstbestimmt machen wollte und zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht am Stock gegangen bin, sondern vielleicht nochmal 1-2 gute Jahre hätte spielen können.
Ja.
Aber ich wollte es halt selbstbestimmt und ich wollte mich auch nicht mehr nur noch auf die Bank nachher setzen. Das wäre alles nicht meins gewesen und deswegen konnte ich mich eigentlich lange Zeit damit auseinandersetzen und war es sogar ein Jahr vorher schon mal Thema. Machst du noch ein Jahr oder nicht? Da habe ich gesagt, machst du noch. Mhm. Aber dann war für mich eigentlich schon klar, das wird das letzte Jahr sein. Und war natürlich trotzdem emotional und dann mit dem Abschied irgendwie nochmal so ein krönendes Highlight. Aber damit bin ich dann, damit war es dann auch echt gut und konnte ich jetzt gut Abschied nehmen von dem ganzen Zirkus.
Ja, das ist gut, also dass du emotional da einfach für dich so einen klaren Cut machen konntest und einfach sagen konntest, du fühlst dich super wohl damit, ist ja quasi das Beste, was dir passieren kann. Ne?
Ja,
und jetzt musst du deine Fußballschuhe selbst mit zum Spiel bringen.
So ist es, habe ich auch schon 1-2 Mal vergessen. Nicht immer Fußballschuhe, aber mal die Badelatschen, mal ein Handtuch. Irgendwas bleibt immer mal zu Hause.
Ja, und ich musste sehr lachen in der NDR-Dokumentation. Da sitzt ihr ja, glaube ich, alle in der Umkleidekabine vor dem Spiel und wo du so schön sagst, so, wir wärmen uns jetzt nicht mehr auf, wir schmieren uns nur noch ein.
Ja.
Und mit Massageöl noch ein bisschen den Oberschenkel auflockern und dann.
Ja, beides. Mittlerweile muss beides sein. Aufwärmen und einschmieren, damit das geht. Okay.
Wie lange soll das noch gehen? Solange wie du
Spaß Solange hast. Es geht. Ja. Also ich habe einfach immer noch Bock mit in der Mannschaft, wie gesagt. Das macht einfach Laune. Ich will mich auch ein bisschen bewegen und da ist Laufen, obwohl ich jetzt mir so ein Projekt da angehalst habe mit einem Marathon, eigentlich nicht meine Lieblingsdisziplin, sondern eigentlich lieber sowas wie Fußball, Tennis, was auch immer.
Ja.
Und dann in der Gemeinschaft, das macht einfach am meisten Laune. Bisschen Wettkampf brauche ich aber auch. Mhm. Heißt, ich könnte jetzt noch nicht Altern spielen. Und deswegen wird das, glaube ich, noch ein paar Jahre so weitergehen, denke ich.
Welcher Marathon soll es werden?
Hamburg, im April.
Im April, okay. Also das heißt von jetzt auch noch ein halbes Jahr ungefähr Vorbereitungszeit. Da bist du doch ganz gut davor, oder?
Im Moment laufe ich 5 Kilometer mit einem Schnitt über 6, darf man gar nicht drüber sprechen.
Ich bin so schlecht hier.
Seitdem ich aufgehört habe mit Fußball, kann ich das an einer Hand abzählen, wo ich laufen war.
Ja.
Den Sport, wie gesagt, mit Intervalle, Fußball, Tennis und auch alles andere gerne, aber Laufen war bisher immer so ein rotes Tuch. Ja. Vielleicht auch, weil man das in jeder Sommerpause machen musste einfach.
Ja, klar, sich selbst fit halten. Ne?
Ja, und einen Laufplan und jeden zweiten Tag genau nach Plan laufen. Fällt das gerade ein bisschen schwerer, aber das habe ich mir jetzt andrehen lassen und da muss man jetzt durch.
Erzähl, wieso andrehen lassen?
Ach, zwei alte Physios über Holsteiner Zeit haben mich so ein bisschen bequatscht und überredet und ehrlicherweise dachte ich auch, wenn die den laufen, dann kann ich den auch laufen.
Aha, das ist die Geschichte mit dem Hochmut.
Ja, ab und zu kommt es dann doch mal durch.
Ja.
Nein, und jetzt muss ich sehen, dass ich da auch, jetzt will man sich natürlich auch keine Blöße geben, dass ich da durchkomme.
Ja, das Gute ist ja, glaube ich, man sagt ja, wenn man die Kondition einmal hatte, dann kommt sie ja relativ schnell wieder.
Das hoffe ich.
Ja. denk an deine Vorbildfunktion deinen Kindern gegenüber.
Ja, genau. Die lachen auch schon. Du machst das eh nicht. Ja.
Aber das ist doch erst recht Motivation.
Ja, das oder? Ist es auch. Daraus ziehe ich sie auch. Auch die Mannschaftskameraden. Ja, ja. Die, wir sehen dich noch nicht da. Ja, ja.
Ja, doch, du schaffst das. Da bin ich mir ganz sicher. Aber das ist auch was, warum ich so gedacht habe. Ich finde dich auch einfach immer noch so wahnsinnig bodenständig. Weil beim Fußball reden wir ja so oft, gerade bei den Profikarrieren, auch bei den wirklich jungen Profis, die schon so viel Geld verdienen, reden wir ganz oft über Kohle, über Transfers, über große Vereine. Da bist du ja viel bodenständiger geblieben. Und wir reden so viel über diese auch finanziellen Sachen, über Erfolg und Ruhm und Titel und so weiter, aber ganz selten ja auch über die Vorbildfunktion, die man ja als Profisportler irgendwie hat, auch für junge Leute oder so. War dir das immer ein wichtiges Thema auch?
Ja, es ist ein wichtiges Thema, aber man darf es, glaube ich, auch nicht immer zu hoch hängen, weil letztendlich spielen die Jungs ja auch nur Fußball. Und wie will man mit 18, 19 sich bewusst sein, dass das, was ich da tue, alles jetzt eine riesen Auswirkung auf alle anderen hat? Also jetzt als Beispiel mal der Jamal hier von Barca, ja, ja. Lamine Jamal. Alle laufen jetzt so rum, machen sich die Frisur, wir finden das cool, weißt du, meine Zahnspange wollen sie alle haben. Und dann feiert der mal und vielleicht auch alles nicht so, wie man das hätte vielleicht machen können. Und auf einmal wird ihm da alles vorgehalten und das kann nicht angehen und so. Der ist 18 Jahre, hat halt vielleicht gesagt, hier, organisiert mir mal eine Feier.
Ja, ja.
Und
ja.
Also das wird immer ein bisschen zu weit und zu hoch gehangen, diese Vorbildfunktion für den 18-Jährigen. Ich denke, das kann er gar nicht ausleben. Ja. Das können nur Leute in seinem Umfeld ein bisschen regulieren, aber er selber gar nicht. Und erst recht nicht mit dem ganzen Hype, der um einen passiert. Wie soll man da überhaupt bodenständig bleiben? Weil alle ihm ja nur nach, jeder findet ihn super. Und da sind doch die wenigsten, die mal sagen, sag mal, halt mal jetzt den Ball flach. Mhm. Dann sagt er, die anderen sagen alle, das ist super, was ich mache. Ja, also ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld. Und je älter man wird, desto bewusster muss einem das, glaube ich, werden und sollte es auch werden, dass es eine Vorbildfunktion gibt und die wirklich da ist und die Kinder eifern dem nach. Aber ja, es sind letztendlich manchmal auch nur Sportler, die das machen, was ihnen Spaß macht. Und außenrum dann manchmal eben alles genau auf die Goldwaage gelegt wird und genau hingeguckt wird. Und die Kameras, Handys von heute gezückt werden, wenn mal was passiert, was eben nicht so ist, wie als Vorbild sein sollte. Und das ist dann, ja, die Kunst in der heutigen Zeit, glaube ich, und die Schwierigkeit auch, dem allem gerecht zu werden.
Ja, ja, Kameras sind überall.
Ja.
Also es wird ja alles gesehen. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, das, was du gerade gesagt hast, dass das dann im Idealfall vielleicht mit dem Alter, mit der Reife, mit der Erfahrung kommt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil eben jemand wie Lamine Jamal, der ja einfach gerade in der Phase ist, in der sich selbst erstmal finden muss und dann auch noch von allen Seiten an einem gerissen wird, auch noch von Menschen, die natürlich von deinem Erfolg auch profitieren wollen, ganz klar in dem Business. Und ich glaube, das Wichtigste ist dann einfach, das entsprechende Umfeld zu haben.
Ja.
Wie fühlt man sich denn so als Frührentner? Also, du bist der jüngste Rentner, den ich kenne, glaube ich.
Ja, genau. Ja, ich bin ja nicht ganz untätig. Ne? Also, ja, jetzt Förderlitten hatten wir ja schon angesprochen. Ja. Dann braucht man ja auch ein, zwei Zweige, mit denen man selber überleben kann. Deswegen bin ich da so ein bisschen immobilienaffin und habe da ein paar Themen und verwalte die und bin auch immer auf der Suche nach weiteren Dingen. Und letztendlich habe ich mich ja auch selbstständig gemacht, noch mit meinem Gin.
Ich wollte jetzt so ein bisschen schon langsam in die Richtung gehen, weil dieses Wortspiel einerseits so naheliegend war, diesen Gin so zu nennen, und auf der anderen Seite ich es einfach so geil finde, dass du es einfach gemacht hast.
Genau, ich musste es machen. Ich habe es jahrelang mit mir rumgetragen, habe es auch immer weggeschoben aufgrund des Profifußballs.
Ja.
Das passte für mich nicht zusammen, dann Alkohol und Profisport und deswegen habe ich es dann hinter die Karriere oder ans Ende der Karriere geschoben und habe es dann gemacht. Und ja, es ist so ein
Projekt. Sag's kurz selbst, wie heißt der?
Gin Bartels. Ne? So aus Finn Bartels wurde dann als Fußballer nach der Karriere Gin Bartels.
Ja.
Ein Projekt so aus Leidenschaft und Bock, aber es ist letztendlich ja eine Firma auch in dem Sinne, ein Unternehmen, das ich jetzt dann versuche alleine zu führen mit allem drum und dran. Und deswegen wird das immer so, was machst du denn jetzt eigentlich da mit deinem Gin und so? Ja, aber es würde ja zu keinem anderen jemand sagen, ja, du bist jetzt selbstständig, das ist ja jetzt richtig entspannt, ne? Deswegen denke ich manchmal, nee, ihr alten Punkt, Punkt, Punkt. Ich drehe nicht nur Däumchen, sondern das erfordert auch einiges, besonders weil es halt alles Neuland ist und man sich mit vielen, vielen Dingen auseinandersetzen muss, die vorher einem, mit denen man vorher nichts zu tun hatte.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich herrlich, selbstbestimmt. Also in allen Bereichen kann ich mir so die Zeit selber einteilen, versuche viel, viel morgens dann zu erledigen, sodass ich nachmittags bei meinem Kleinen als Co-Trainer fungieren kann, die Mädels überall hinfahren kann und einfach dabei bin bei allem, was jetzt familiär ansteht oder bei vielen dabei sein kann. Und das ist einfach das Wichtigste, dieses, finde ich, endlich selbstbestimmte, genau.
Ja, das ist toll, diese auch ein Stück weit trotzdem diese Unabhängigkeit einfach selbst bestimmen zu können, womit man seine Zeit verbringen möchte, wo man noch aktiv sein möchte. Und ich meine, wir können ja mal ganz ehrlich und offen sprechen. Also ich meine, dafür ist das ja hier im Bett auch so ein bisschen gedacht, das Setting irgendwie. Weil ich meine, also kohletechnisch brauchst du dir ja wahrscheinlich nur wirklich gar keine Gedanken mehr zu machen, oder? Also
naja, ich kann mich jetzt auch nicht nur hinlegen. Also so ist es nicht. Also weil in erster Linie will man was machen. Also dafür wäre ich nicht der Typ. Ich kann jetzt nicht Montagmorgen sagen, Kinder alle aus dem Haus, ich hau mich jetzt nochmal hin. Das habe ich während der Karriere gemacht, einen Montag, weil das war der freie Tag, das war mein Sonntag.
Ja, klar.
Dann hau ich mich nochmal einen Montag hin.
Ja.
Aber sonst, das geht irgendwie nicht. Da muss ich für mich und insgesamt irgendwas tun und sei es, ich weiß nicht was, vielleicht jetzt auch mal Sport, dann Richtung Marathon. Aber nein, im Büro fällt letztendlich immer was an, was nicht jetzt immer dringend ist, aber was ich halt machen kann und müsste irgendwann. Und auf der anderen Seite ist es schon so, man hat ja noch ein paar Jahre vor der Brust, man hat auch drei Kinder, man will gerne Urlaube machen. Also ein bisschen was tun muss man auch noch für das Geld, damit das bis hoffentlich ganz, ganz, ganz lange im Alter erreicht.
Ach klar, ja. Ja, und ich glaube, wenn man das, also natürlich ist es wichtig, Geld zu haben irgendwie, aber wenn man das trotzdem so mit seinem Seelenfrieden vereinbaren kann, wenn man sagt, okay, pass auf, ich muss mir jetzt keinen Megastress machen, aber ich weiß, da steht noch ein bisschen was aus, aber ansonsten kann ich meine Zeit trotzdem so darauf verwenden oder dann zumindest auch Geld mit dem verdienen, wo ich wirklich Bock drauf habe,
genau.
Ist das, glaube ich, irgendwie das Allerwichtigste so, ne?
Ja, doch.
Und zwischendurch auch mal zu einem Gin-Tasting zu gehen oder auf Feiern zu gehen, ohne dass man Angst haben muss, direkt aus dem Kader zu fliegen.
Ja, genau. Aber es bleibt ja so ein bisschen. Dieses unter Beobachtung ist es ja manchmal ist es immer noch so. Hat man zumindest das Gefühl.
Ja.
Und das war so ein Punkt, das ist halt so, boah, wie vorhin kurz angesprochen, immer das Gefühl zu haben, irgendwelche Augen sind auf einen gerichtet. Was macht man jetzt? Darf man das? Kann man das? Was erzählen die jetzt weiter? Man hat auch die wildesten Geschichten während der Karriere erlebt, wo man nicht alles war, wo man gedacht hat, nee, da lag ich zu Hause im Bett. Aber gut, wird halt erzählt. deswegen, das ist so ein Thema. Das wird alles weniger gerade und man ist eher jetzt froh, dass da doch noch mal ein paar Kinder rumschwirren, die einen kennen. Aber ich genieße es, dass das jetzt alles ein bisschen weniger wird.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich finde, das merkt man dir auch an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Man merkt, du bist happy.
Ja, kann man so sagen. Das ist auch immer noch ein Prozess, wo ich mich finden muss, wo ich Dinge finden muss, die mir Spaß machen, worauf ich noch Lust habe, auf neue Projekte, aber alles immer irgendwie mit dem Hinblick, wie wertvoll die Zeit auch mit der Familie ist.
Hm.
Die Größte ist 13, die hat jetzt schon manchmal keinen Bock auf uns.
Ach, krass.
Und deswegen muss man sehen, dass man die Zeit auch irgendwie noch einfängt mit ihr, die man hat. Und dass das eigentlich viel wertvoller ist, aber das sammle ich jetzt auch wieder in dem Podcast, wo man ein bisschen mehr grübelt, was eigentlich wichtig ist und was im Alltag denn doch auch mal untergeht. Und deswegen ist es, ist sowas auch für einen persönlich mal wichtig, wieder über Dinge nachzudenken, was eigentlich wirklich wichtig ist.
Und ich glaube auch, dass man, also gerade als Eltern, lebt man ja sowieso gefühlt permanent irgendwie so ein bisschen in der Sorge, dass irgendwas passieren könnte. Also zumindest geht es mir so. Ich kann bei der Kleinen nicht mehr tragen, wenn sie sich den Finger schneidet. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen drüber, aber...
Doch, ich kann es schon nachvollziehen. Also auch wenn die Kinder selbst ja nicht, gerade wenn sie größer werden, dass man dann mal eine Sorge hat, wenn die später unterwegs sind, wenn die alleine irgendwo mit dem Bus hinfahren, was weiß ich. Die sollen ja auch selbstständig sein und sollen auch alles machen, aber man muss schon immer oder will ja gerne immer noch mal ein Auge drauf haben, auch mit wem und was die dann rumtüdeln.
Ne? Gerade bei deiner Großen jetzt mit 13 wird es ja auf verschiedenen Ebenen jetzt spannend.
Genau,
ne?
Da ist eine Herausforderung gerade. Für uns alle.
Ihr konntet jetzt, während er das gesagt hat, in Finns Augen gucken. Ich von der Seite nur so halb, aber ich glaube, man hat's so ein bisschen gesehen. Ja, wie ist denn das? Wie reagiert denn der Papa Finn Bartels, wenn sie dann mit dem ersten Freund oder der ersten Freundin nach Hause kommt?
Ja, letztendlich ein Freund war es ja schon, aber das ist so mehr noch Kindergarten, also so.
Ja, verstehe.
Weiß ich nicht mal Händchen halten, so nein, sondern wir sind ja zusammen, so mäßig, ne? Aber im Moment ist es noch relativ entspannt. Sie hat viele Kumpels auch eher.
Ja.
Es ist relativ entspannt, aber natürlich geht's jetzt los, mal eine Hausi bei jemandem, wo du dann sagst, ja, in Ordnung, aber bei wem und kennen wir den und mit wem bist du noch da und dann kommst du aber bitte dann und dann nach Hause und also die Themen hast du jetzt. Dann sind da Ältere, die dürfen alle länger. Oh, es gibt viele Konflikt oder großes Konfliktpotenzial und da ist man halt, man will ja gerne ihr auch gewisse Sachen ermöglichen und die soll ja auch nicht die Einzige sein, die dann nach Hause muss um 9. Auf der anderen Seite ist sie halt auch noch ein bisschen jünger als manche, die da sind und muss man ja auch sehen, hat man ja auch eine Verantwortung und so weiter und so fort, macht sich Sorgen und ja, es ist echt ein gerade in der Phase ein schöner Drahtseilakt und jeden Tag wird man wieder selber auf die Probe gestellt, auch wir untereinander, weil man als Elternteil hat man ja auch nicht immer die gleichen Ansichten.
Stimmt, ja.
Auch das ist ein Thema, also wirklich eine Herausforderung jetzt. Da war das, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, Sorgen, da ist was dran.
Schmaler Grat auf jeden Fall, ja, kann ich gut. Weil ich gerade so gedacht habe, schon die ersten Freunde mit 13, ich hatte meinen ersten Kuss mit 18, also ich war spät, das weiß ich. Wann hast du das erste Mal geknutscht?
Ja, ich würde sagen 15, 16, so, aber es ist jetzt, man hat jetzt noch kein schlechtes Gefühl bei dem Ganzen, das sind halt Kumpels gerade, aber der Übergang wird natürlich auch irgendwann reibungslos und da willst du natürlich irgendwie auch dabei sein, also so
das Miterleben. Mental begleitend.
Ja, nicht dabei sein, unbedingt beim ersten Kurs, aber so, dass man weiß, so, das ist jetzt mehr als ein Kumpel, also so.
Ja, klar. Ja. Na, für alle Seiten irgendwie völlig neues Pflaster.
Ja.
Da sind wir dann alle Anfänger in der Situation. Ja, finde ich auch unglaublich spannend, irgendwie da zu gucken, dass man, wobei ich gerade fast gesagt hätte, solange es auf den Partys Gin Bartels gibt, ist ja.
Ja, aber solange jetzt es noch, keinen gibt, noch ist nicht. Gut.
Ja,
solange es keinen gibt.
Ich wollte gerade sagen, jetzt noch nicht. Ja, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ihr das sehr gut geregelt bekommt.
Ja.
Und du, deine Frau, ihr seid ja auch nicht erst seit gestern zusammen. Ne? Ihr habt ja schon das ein oder andere jetzt geschafft zu sagen.
Das stimmt, aber das sind wieder neue Zerreißproben manchmal, tatsächlich. Also die Erziehung ist so das größte, das bei uns zumindest, das größte Konfliktpotenzial.
So weit aus
Nein, Moment, nicht oder? So weit, aber das ist halt, ja, ich sag mal, das ist dann manchmal auch Mädel und Mama nochmal was anderes als Mädel und Papa, die Verbindung und dann haben die auch ihre eigenen Triggerpunkte und so weiter.
Ja.
Ja, das ist dann manchmal nicht so einfach. Und man selber ist nicht immer dabei. War ja auch dann oft so oder ist dann auch so und kommt nach Hause. Ach, was ist denn hier los?
Oh. Ja.
Es ist nicht so einfach. Und dann auch so ein bisschen dieses zwischen Kontrolle und Vertrauen auch
dem
Kind gegenüber, Lina. Und dann, es ist spannend.
Wer von euch beiden ist der Strengere, die Strengere?
Ja, ganz klar nicht ich. Das ist auch das Thema.
Ich hätte Geld drauf gesetzt jetzt.
Dass ich der Strengere bin?
Nein, dass du nicht der Strengere bist.
Ja, genau. Ja, und deswegen, du bist immer der Gute, ne? Und da ist auch ein Thema.
Ja, ich bin aber auch lieber der Gute.
Ja, aber das ist ja auch nicht immer
das
gut.
Das werden wir, ich wollte gerade sagen, das werden wir dann irgendwann in den nächsten Jahren noch erfahren.
Ja.
Finn Bartels, ich freue mich wahnsinnig, dass du da gewesen bist.
Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte und mehr über dich und deine Krankheit erfahren durfte.
Ja, wie gesagt, das ist ja vor allem, es betrifft ja so viele Menschen. Wir würden uns nicht beschweren, wenn du es auch ein Stück weit nach außen trägst. Insofern, dass du es mitnimmst, einfach, du ja auch Bescheid weißt und wer weiß, wo einem das Thema noch über den Weg läuft. Und dann bist du auf jeden Fall jetzt im Thema.
Ja, genau. Also jetzt ist man ja ein bisschen sensibilisiert und vielleicht entdeckt man doch an der einen oder anderen Stelle. Ja.
Ja.
Dass da doch vielleicht das Thema auch existiert.
Wir hoffen natürlich auf jeden Fall, dass es irgendwann mal weniger werden, dass es Therapien gibt, dass es Medikamente gibt. Das wird alles noch ein bisschen dauern, aber bis dahin halten wir auf jeden Fall weiter zusammen und freuen uns über Unterstützung. Wie gesagt, deswegen vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Es war bequem. Du bist auf jeden Fall nicht eingeschlafen.
Nee, hast überstanden hier eine 50 Minuten oder wie lange wir dabei sind.
Ja, auf jeden Fall eine ganze Ecke. Ja, ja, doch. Auf jeden Fall, ja, dreiviertel Stunde jetzt haben wir jetzt hier, haben wir hier gelegen. Sehr schön. So, ich versuche jetzt nicht krampfhaft irgendeine Überleitung herzustellen. Hast du denn auch noch was für meinen Nachttisch eigentlich mitgebracht?
Ich habe tatsächlich was für deinen Nachttisch. Oh, wie sick.
Wie cool.
Ich wusste erst nicht, wie, was, wo, muss ja auch klein genug sein, damit das in deinen Nachtschrank, Nachttisch passt. Ja. Und dann bin ich darauf gestoßen, habe mal meine alten Sachen durchgewühlt.
Ach, wie cool ist das denn?
Werder liest Märchen. Ich weiß gar nicht, von wann das war, aber da ist irgendwie, sind die Stadtmusikanten 200 Jahre alt geworden.
Okay,
und da haben wir Profis und Alteingenieure, Marco Bode, Philipp Bargfrede, Frank Baumann, Max Kruse, Harnik haben wir jeweils immer ein Märchen vorgelesen.
Ach, für wie cool Kiddies. Ist das denn, ja.
Und da dachte ich, habe ich der Wolf und die sieben Geißlein hier vorgelesen. Ja. Und passend dazu, zu Vördelütten und auch dem Thema bei dir, sind halt auch Teile der Erlöse gestiftet worden. Und deswegen dachte ich, Kinder mit den Vördelütten, das passt doch. Ich weiß nicht, ob du noch einen CD-Rekorder hast.
Ja, wir haben sogar noch einen Plattenspieler.
Ja, siehst du, dann kannst du dir das doch mal anhören. Wie gesagt, Märchen. Und ich dachte, das ist doch ein passendes
Geschenk. Vielen Dank, ganz toll. Ich zeige euch das mal hier einfach in die Kamera, dann könnt ihr das auch sehen. Alle, die jetzt nur hören und nicht bei YouTube sind, also es ist eine CD, Finn hat ja gerade erzählt, was es ist. Finde ich ganz toll, vor allem, weil das einfach einen sehr persönlichen Bezug, der dann auch einfach zu dir hat. Und ich freue mich darüber, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, was in den Nachttisch vielleicht reinpasst. Weil ganz viele haben bis jetzt irgendwas mitgebracht, was überhaupt nicht reingepasst hat, aber... Ich freue mich total, weil bislang waren es alles sehr, sehr persönliche Sachen. Ich werde mir das auf jeden Fall anhören. Ja. Und es wird ja irgendwann eine Jubiläumsfolge geben, wo ich den Nachttisch ausräume, wir uns auf jeden Fall angucken, wer alles da war, worüber wir gesprochen haben. Und da werde ich dann das von dir einspielen.
Ja, siehst du, ich habe es seit Jahren nicht mehr selber angehört. Mal
sehen. Aus Gründen, oder?
Ich mag mich selber immer nicht so hören, deswegen mal sehen, ob ich mir überhaupt den Podcast anhöre.
Ja, das Wichtigste war ja, dass du da warst.
Ja, genau.
So. Aber hier geht ja auch niemand mit leeren Händen, also vielen Dank.
Gerne.
Also nochmal dafür. Und von mir bekommt ja auch jeder hier ein kleines Präsent. Und zwar bin ich, das weißt du von mir dann ja auch noch nicht, begeisterter Hobbyastronom. Also ich liebe den Sternenhimmel und beschäftige mich ganz viel mit Raumfahrt.
Mhm.
Und als persönliches Andenken statt eines Rewe-Präsentkorbes, beziehungsweise in deinem Fall wäre es dann ein Famila-Präsentkorb, wahrscheinlich eher bei Holstein, bekommt jeder, der hier bei meinem Podcast-Bett gelegen hat, als Erinnerung an diese Folge, einen Meteoriten. Ein aus dem All gefallenen Stern, ein Teil, ein kleinen.
Verrückt, vielen Dank.
Ich weiß halt überhaupt nicht, ob du überhaupt irgendwas damit anfangen
kannst. Noch nicht, aber dann muss ich mich mal einlesen hier. Ne? Herkunft aus der Asteroiden.
Ja, der war 4,5 Milliarden Jahre vorher im All unterwegs. Das finde ich ja so, so wahnsinnig.
Ne? Die Zeit unvorstellbar, ne?
Ja, das sind diese Dinge, die mich dann genauso erden, wie sich diese zwischendurch Sachen ins Bewusstsein zu rufen. Ja.
Vielen Dank dafür.
Ja, sehr, sehr gerne. Kannst deinen Kindern zeigen.
Und ja, mach ich. Mein Kleiner ist so begeistert für alles. Also, der stellt jetzt Fragen, da haben wir nie Antworten. Und manchmal denkt man auch, oh, was ist denn mit deinem Allgemeinwissen los?
Ja.
Weil der so Fragen stellt, da hat man immer oft mal nicht direkt die Antwort parat. Ja. Aber ja.
Also wenn er Fragen zum Weltraum stellt, kannst du mich gerne anrufen.
Ja, alles klar. Gebe ich dann weiter. Da habe ich einen Experten hier.
Ist so. Finn Bartels, ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. War total toll, dass du da warst, dass du so offen geschnackt hast, dass du so viel mit uns geteilt hast.
Ja.
Ganz große Freude.
Gerne, war mir eine Freude.
Sehr schön. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt bei der Folge. Ihr wisst ja, wenn ihr das Projekt genauso unterstützen möchtet, gerne liken, teilen, den Kanal abonnieren. Ihr könnt jetzt seit neuestem auch eine Kanalmitgliedschaft bei YouTube abschließen, falls ihr das hier finanziell unterstützen möchtet. Oder über die Kaffeekasse, falls ihr kein Abo haben wollt. Das kann ich auch verstehen. Würde ich mich drüber freuen. Ansonsten gibt es ja seit geraumer Zeit auch hier die Merchandising-Artikel. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ist übrigens nicht auf meinem Mist gewachsen. Es kamen ganz viele, die gesagt haben, wo kann ich denn das T-Shirt mit dem Logo kaufen?
Ach so, okay.
Und dann musste ich ja. Also, freue ich mich aber sehr drüber. Also, falls ihr betroffen sein solltet, wünsche ich euch einen möglichst stabilen Tag, möglichst ohne Symptome. Und ich freue mich dann auf die nächste Folge mit euch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.